Wenn das eigene Leben zusammenbricht, tauchen harte Fragen auf: Ist Gott gegen mich? Lohnt es sich überhaupt, ihm zu vertrauen? Genau in dieser Spannung stehen Hiob und seine Freunde. Hiob fühlt sich von Gott an die Wand gedrückt, als würde Gott seine Schritte zählen, seine Sünden registrieren und seine Hoffnung zerstören. Eliphas dagegen ist überzeugt, alles erklären zu können: Gerechte werden gesegnet, Gottlose enden im Elend, so einfach ist das für ihn. Zwischen der Verzweiflung des einen und der Selbstsicherheit des anderen entfaltet sich eine Auseinandersetzung, in der sich zeigt, wie begrenzt menschliche Sicht ist und wie sehr wir eine tiefere, evangeliumsgemäße Sicht auf Leid, Schuld und Hoffnung brauchen. Hiobs Überlegenheitskomplex und seine begrenzte Sicht auf Gott. Hiob kennt die großen Sätze über Gott. Er bekennt, dass seine Tage bei Gott gezählt sind und dass eine Grenze über seinem Leben steht, die er nicht überschreiten kann. Da seine Tage bestimmt sind und die Zahl seiner Monate bei dir ist, da du ihm eine Grenze gesetzt hast, die er nicht überschreiten kann, so heißt es in Hiob Kapitel 14 Vers 5. Doch diese Einsicht bleibt für ihn zunächst kühl und bedrückend. Die Souveränität Gottes ist ihm in seiner Not kein weiter, heller Horizont, sondern ein enges Dach über einem dunklen Raum. Er sieht, dass er Gott nicht entfliehen kann, und deutet dieses unter Gottes Kontrolle stehen im Licht seiner Schmerzen als hartes Überwachts ein. In seinen Worten klingt Misstrauen mit: Wenn Gott alles festlegt, dann scheint für Hiob kein Raum zu bleiben für Erbarmen, nur für strenges Registrieren von Schuld und begrenztem Dasein. Hiob fragte sich, ob Gott ihn vor Gericht stellen würde, damit dort über ihn gerichtet würde, damit rechnete er. Nachdem er gesagt hatte, dass niemand aus einem Unreinen einen Reinen hervorbringen könne, fuhr er fort: Da seine Tage bestimmt sind und die Zahl seiner Monate bei dir ist, da du ihm eine Grenze gesetzt hast, die er nicht überschreiten kann. Damit sagte Hiob, dass Gott Grenzen festgelegt hatte, die er nicht überschreiten konnte. Er stand völlig unter Gottes Kontrolle. So wird das, was eigentlich Trost bergen könnte, für ihn zum Gewicht auf der Seele. Er erlebt sich nicht als Sohn, der in der starken Hand des Vaters geborgen ist, sondern als Tagelöhner, dessen Dienst streng eingeteilt und streng kontrolliert ist. Der Blick auf Gott verengt sich auf den Richter, der jede Regung beobachtet, und auf den Herrn, der einen müden Arbeiter unerbittlich zu Ende schuften lässt. Wenn Hiob dann feststellt, dass der Mensch im Tod endet, ein Mann aber stirbt und liegt da, der Mensch vergeht, und wo ist er? Scheint er die Souveränität Gottes nur noch von der Seite des Endgültigen und Unausweichlichen zu sehen? Aus diesem Blickwinkel wird Gottes Herrschaft vor allem als Grenze erfahren, nicht als Ursprung des Lebens und der Hoffnung. In dieser inneren Lage wächst etwas in Hiob, das man einen Überlegenheitskomplex nennen kann. Er weiß sich den Menschen seiner Umgebung moralisch überlegen. Er hält an seiner Integrität fest, und darin irrt er sich nicht, aber er beginnt, diese Integrität als Maßstab zu verwenden, mit dem er Gott konfrontiert. Er erwartet gewissermaßen eine Bestätigung von oben, Gott müsse doch bezeugen, dass er im Recht ist. Gerade diese Erwartung aber verengt seinen Blick auf das, was Gott tut. Weil Hiob auf die Bestätigung seiner Gerechtigkeit fixiert ist, kann er kaum noch wahrnehmen, dass Gott ihn durch eine tiefere Schule führt, in der es nicht zuerst um seine moralische Bilanz geht, sondern um das Aufbrechen eines tieferen Vertrauens. Die entscheidende Frage, die aus Hiobs Mund kommt, entlarvt den Horizont, in dem er sich bewegt: Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben. Hier taucht für einen Moment ein anderer Raum auf, die Möglichkeit, dass Gottes Wirklichkeit über das Schema von Gut und Böse, Lohn und Strafe hinausreicht. Doch Hiob bleibt noch davor stehen. Sein Denken kreist weiter um die sichtbare Ordnung von Tat und Folge, von Leid und vermeintlicher Schuld. Er hält Gott für gerecht, aber diese Gerechtigkeit denkt er fast ausschließlich als genaue Abrechnung mit dem menschlichen Tun. So wird selbst Gottes Blick auf seine Sünde für ihn zur ständigen Bedrohung, wie eine Lampe, die unbarmherzig jeden Fleck ausleuchtet, ohne je zu wärmen. Da seine Tage bestimmt sind und die Zahl seiner Monate bei dir ist, da du ihm eine Grenze gesetzt hast, die er nicht überschreiten kann. Ein Mann aber stirbt und liegt da, der Mensch vergeht, und wo ist er? Wenn das eigene Empfinden Gottes Souveränität als drückend erlebt, öffnet sich in Hiobs Geschichte die Möglichkeit, neu zu entdecken, dass dieselbe Hand, die Grenzen setzt, aus freier Gnade trägt und erhält, jenseits des Vergleichs mit anderen und der Fixierung auf das eigene Recht wird der Raum weit, in dem Vertrauen wachsen darf. Eliphas, Zurechtweisung, das enge Schema von Lohn und Strafe. Eliphas steht fest auf einem Boden, der auf den ersten Blick biblisch und respektabel wirkt. He zeichnet mit eindringlichen Worten das Ende des Gottlosen, Angst, Bedrängnis, Finsternis, vergeudete Mühe, verflüchtigter Reichtum. Er wird nicht reich und sein Besitz wird nicht bestehen und sein Gut wird sich nicht ausbreiten im Land, heißt es in seiner Rede. Die Welt von Eliphas ist klar geordnet, hier die, die Gutes tun und dafür Gutes empfangen, dort die Bösen, deren Weg unweigerlich in den Untergang führt. Dieses Schema wird zum festen Raster, durch das er jede Lebensgeschichte deutet. Wenn Hiob so leidet, kann es sich, aus dieser Sicht, gar nicht anders verhalten, als dass eine verborgene Schuld dahinter steht. Nachdem er Hiob zurechtgewiesen hatte, warnte Eliphas ihn mit dem elenden Ende eines Gottlosen. Diese Warnung gründete sich auf dem Prinzip von Gut und Böse. Entsprechend diesem Prinzip sagte Eliphas, dass die Gottlosen, deren Herz Trug ausheckt, von Not und Bedrängnis erschreckt würden, dass sie nicht reich würden und ihr Besitz nicht bestehen bliebe, dass sie nicht aus der Finsternis herauskämen und dass Nichtigkeit ihr Lohn sein würde. Diese Logik hat eine innere Plausibilität, vor allem für Menschen, die Gottes Gerechtigkeit schützen wollen. Die Weisheitsliteratur kennt ja auch den Zusammenhang zwischen Verhalten und Folgen. Doch Eliphas verabsolutiert eine Seite der Wahrheit und macht aus einem oftmals gültigen Prinzip ein Gesetz ohne Ausnahmen. Seine Argumentation bleibt an der Oberfläche von Beobachtungen haften, er unterscheidet die Gerechten von den Gottlosen anhand äußerer Lebensverläufe. So redet er zwar unablässig von Gott, aber nicht aus einer inneren Kenntnis seines Herzens, sondern aus überlieferten Lehrsätzen. Er selbst gesteht, was Weise erzählen, und nicht verbergen, was sie von ihren Vätern gehört haben. Tradition ersetzt ihm Offenbarung. Während seine Worte eine fromme Strenge ausstrahlen, entgleitet ihm das Herz des Leidenden vor ihm. Er sieht Hiob nicht als einen Gerechten, dessen Weg vielleicht auf eine Weise mit Gott verbunden ist, die sein Schema sprengt, sondern als warnendes Beispiel. In dieser Haltung wird die Wahrheit über Gottes Gerechtigkeit zu einem Instrument der Anklage. Statt dass die Erkenntnis Gottes mit dem Leidenden mitgeht, wird sie gegen ihn verwendet. Die Schrift zeigt an vielen Stellen, dass Gott sich gegen eine solche Verkürzung stellt. Schon in 1. Mose begegnet er Abraham nicht als Lohnverwalter, der seine Verdienste abweckt, sondern ruft ihn in eine Verheißung hinein, bevor dieser sich in irgendeiner Weise bewährt hat, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Die Gnade Gottes setzt den ersten Akzent, nicht das menschliche Tun. Gerade im Licht des Evangeliums wird deutlich, wie sehr Eliphas Denken zurückbleibt hinter dem, was Gott beabsichtigt. Paulus fasst es so, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hier wird nicht geleugnet, dass Gott den Bösen richten wird, aber die Mitte liegt nicht im Ausgleich von Leistungen, sondern in der Rechtfertigung des Gottlosen aufgrund von Christi Werk. Auch im Alten Testament blitzt diese Dimension auf, wenn Abraham glauben darf, dass Gott den Sünder trägt und ihm Gerechtigkeit zurechnet. Eliphas kennt vielleicht einzelne dieser Geschichten, doch er zieht aus ihnen nicht den Schluss, dass Gott nicht in das enge Muster Gutes tun, Gutes ergehen einzusperren ist. Er wird nicht reich und sein Besitz wird nicht bestehen und sein Gut wird sich nicht ausbreiten im Land. Was Weise erzählen und nicht verbergen, was sie von ihren Vätern gehört haben. Eliphas führt vor Augen, wie eine an sich richtige Einsicht, Gott ist gerecht, zur Verletzung werden kann, wenn sie zu einem starren System verengt wird, umso befreiender ist es, wenn Gottes Gerechtigkeit wieder im Licht seiner erwählenden, tragenden und rechtfertigenden Gnade gesehen wird, die dem Leidenden nicht die Tür weist, sondern ihm darin begegnet. Vom Prinzip Gut und Böse zur Hoffnung in Gottes Gnade. Hiob und seine Freunde bewegen sich, so gegensätzlich sie wirken, im gleichen Denksystem. Sie sind sich einig, dass Gott gerecht ist, und sie sind sich einig, dass menschliches Verhalten Konsequenzen hat. Der Unterschied liegt vor allem in der persönlichen Erfahrung, Hiob hält seine Integrität fest und verzweifelt daran, dass sein Leid dazu nicht passt. Die Freunde sehen das Leid und schließen daraus, dass die Integrität nicht echt sein kann. So wird das Prinzip von Gut und Böse, von Tun und Ergehen, zum gemeinsamen Bezugspunkt und zugleich zur Falle. Denn dieses Prinzip ist zwar eine reale Dimension der biblischen Wirklichkeit, aber es ist nicht der letzte Maßstab, an dem Gott sich bindet. Gott lässt sich nicht auf die Rolle eines übergeordneten Richters reduzieren, der das moralische Universum verwaltet. Hiob fragte dann, wenn ein Mensch stirbt, wird er dann wieder leben, alle Tage meines Dienstes würde ich warten, bis eine Veränderung für mich kommt. Gerade im Ringen mit diesem Prinzip reift in Hiob ein Drängen, das über seine eigene Einsicht hinausweist. Er sehnt sich nach einem Ort, wo seine Sache mit Gott endgültig geklärt wird, nach einem Gericht, in dem nicht nur Beobachtungen, sondern Wahrheit zur Sprache kommt, ach, dass jemand schiede zwischen uns und setzte einen Schiedsrichter zwischen uns beide. Später verdichtet sich das in die Frage, wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben. Diese Worte stehen noch ohne klare Antwort im Raum, und doch öffnen sie bereits eine Tür. In ihnen klingt die Ahnung mit, dass Gerechtigkeit nicht einfach die exakte Bilanzierung der Lebensleistung sein kann, sondern dass sie wohl einen anderen Grund braucht, der selbst den Tod übersteigt. Das Neue Testament nimmt dieses unausgesprochene Verlangen auf und zeigt, dass Gott die Antwort nicht in einem noch schärferen System von Lohn und Strafe gibt, sondern in einer Person. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der Schiedsrichter, den Hiob sich erhofft, ist im Evangelium Wirklichkeit geworden. In Christus begegnet uns Gott nicht als neutrale Gerichtsperson über einem starren Gesetz, sondern als der, der sich selbst unter das Gericht stellt, um der Gerechtigkeit zu Genüge zu tun und zugleich den Sünder zu retten. So wird das Prinzip von Gut und Böse nicht aufgehoben, aber es wird in eine größere Bewegung hineingenommen, in die Gnade, die Schuld wirklich ernst nimmt und sie gerade darum nicht beim Menschen belässt, sondern auf den Sohn legt. Im Licht des Kreuzes gewinnt auch Gottes Wissen um unsere Tage und Grenzen einen anderen Klang. Paulus schreibt, auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, und er hat die gegen uns gerichtete Handschrift ausgelöscht, die in Satzungen bestand und gegen uns war. Gott kennt jede Regung, jede Überschreitung, jede verborgene Verirrung, aber in Christus bindet er sich daran, diese Schuld nicht ewig aufzurechnen, sondern sie zu tragen und zu tilgen. Damit verschiebt sich der Brennpunkt der Hoffnung, nicht mehr der eigene Stand im System von Gut und Böse trägt, sondern die Treue dessen, der unsere Akte in seine Wunden genommen hat. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsrichter, der seine Hand auf uns beide legen könnte. Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben? Alle Tage meines Dienstes würde ich warten, bis eine Veränderung für mich kommt. Wo das Denken in den Kategorien von Gut und Böse, Lohn und Strafe an seine Grenzen kommt, öffnet Hiobs Ringen den Blick für eine andere Mitte, die Gnade Gottes in Christus, die das Gericht nicht leugnet, aber durchträgt und verwandelt und so eine Hoffnung schenkt, die auch in Leiden und Sterben nicht zerbricht. Herr Jesus Christus, du kennst die verborgenen Kämpfe des Herzens, die Fragen Hiobs und unsere eigenen Zweifel. Wo wir uns wie Hiob unter deiner Hand missverstanden fühlen oder wie Eliphas in engen Urteilen über andere gefangen sind, begegne du uns neu mit deiner Wahrheit und deiner Gnade. Öffne unsere Augen, damit wir dich nicht nur durch die Brille von Gut und Böse sehen, sondern im Licht deines Kreuzes und deiner Auferstehung. Stärke die Gewissheit, dass unsere Tage in deiner Hand sind und dass keine Träne, kein Schmerz und kein stiller Schrei umsonst ist vor dir. Lass deine Hoffnung in uns aufleuchten, dass selbst der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern du, der lebendige Herr. Fülle unsere Herzen mit deinem Frieden mitten in unerklärlichem Leid und bewahre uns in dem Vertrauen, dass du am Ende alles gut und neu machen wirst. Amen.